Cool. Ich habe heute die Ehre, bei euch predigen zu dürfen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ihr habt ja jetzt schon ganz viel Apostelgeschichte gemacht und heute ist das erstmal Ende zur Apostelgeschichte. Es geht um Apostelgeschichte 12, 1 bis 19, falls es euch interessiert. Falls ihr die Bibel habt oder mitgucken wollt. Aber ich erzähle euch die Geschichte gleich auch, also don't worry. Also genau. Ich erzähle euch gleich die Geschichte, was da genau passiert ist. Ist das irgendwie ein bisschen laut? Egal. Und dann nehmen wir drei Leute aus der Geschichte. Hört man mich jetzt gar nicht mehr? Okay, gut. Schön. Also, drei Leute nehmen wir dann genau unter die Lupe. Aber jetzt erstmal Apostelgeschichte. An was erinnert ihr euch noch? Jesus in Apostelgeschichte hat auf jeden Fall was miteinander zu tun. Coole Sache. Gefängnis? Cool, erzähl mal mehr. Was ist da?
Wir wurden ja eingesperrt im Gefängnis, weil wir von Jesus erzählt haben. Und dann kam halt ein Engel und
dann. Ja, coole Sache.
Der Kämmerer, der getauft wurde.
Cool, ja? Ja? Petrus ist nochmal entkommen, ist übrigens heute die Story. Nur so als Spoiler, sorry. Genau, das ist ganz gut eine Zusammenfassung. Wiederhole nochmal ein paar Sachen. Apostelgeschichte fängt mit Himmelfahrt und Pfingsten und so an und die Gemeinde wächst. Richtig cool, richtig spannend auch. Dann gibt es so ein paar Christenverfolgungen, fängt dann auch an. Stephanus wird gesteinigt und dann verteilen sich die Christen und verschwinden aus Jerusalem und dadurch tut sich die Gemeinde noch weiter ausbreiten. Also es wird eigentlich, es ist was Gutes, auch wenn Stephanus tot ist. Aber ja, es passiert viel. Und die Geschichte, wo wir uns jetzt befinden, die ist schon eine ganze Weile später, also und zwar 10 bis 15 Jahre, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Da befinden wir uns. Also es sind schon wieder ganz viele Leute geboren und da die früh geheiratet haben, haben die teilweise sogar schon geheiratet und die kannten Jesus gar nicht. Also das ist schon fast eine Generation, also eine kleine Generation. Genau, und das sind viele Sachen passiert, coole Sachen passiert, nicht so coole Sachen passiert und die Geschichte fängt mit was nicht so coolem an und zwar Jakobus, das war so ein Jünger, habt ihr schon mal gehört. Und der war auch in der Gemeinde. Und der wird umgebracht von dem neuen König, den es da gab. Der hieß auch Herodes, wie alle Könige im Neuen Testament so Herodes hießen. ja, und die bringen, also der hat das, der war neu und wollte den Juden gefallen. Und deswegen hat er den umgebracht. Und ja, dann haben die Juden sich gefreut. Und dann hat er gedacht, ah, cool, die Juden freuen sich. Ich mache noch mehr, was den Juden gefällt, nämlich Petrus gefangen. Petrus, Gemeindeoberhaupt. Ja, und dann kommt Petrus ins Gefängnis. Aber es war gerade Passafest, also habt ihr auch schon mal gehört. Es war das gleiche wie bei Jesus, wo der gekreuzigt wurde. Und bloß jetzt 15 Jahre später. Und weil Passafest war und die Juden halt, dass ein heiliges Fest ist, konnte der den Petrus nicht gleich hinrichten. Deswegen wurde der erstmal ins Gefängnis gepackt. Und wurde auch richtig gut so bewacht, weil wir kennen ja die Geschichte von den anderen Leuten, die ein paar Jahre vorher alle aus dem Gefängnis ausgebrochen waren, weil ein Engel kam und sie da rausgeholt hat. Also hat er diesmal sicher, er hat viele Wachen dahingestellt. Vier Leute je und dann vier Teams, die sich alle 3 Stunden abgewechselt haben. Also ja, gut bewacht. Und jetzt muss er nur noch warten, bis das Fest vorbei ist, damit er Petrus endlich umbringen kann. So, das ist Herodes Sicht. Jetzt die Christen währenddessen, die beten, weil das machen Christen so. Und die glauben daran, dass Gebet auch was verändert. Die sind natürlich irgendwie ganz schön traurig, weil Jakobus ja gerade umgebracht wurde. Aber die beten für Petrus 24/7 Gebetswoche. Ohne Unterlass sind immer Leute da, die für Petrus beten. Und das die ganze Passafestwoche durch. Und jetzt ist dann schon die letzte Nacht vom Passa. Am nächsten Tag soll Petrus vors Volk geführt werden und dann wahrscheinlich umgebracht werden. Und natürlich beten die auch weiter. Und Petrus, der ist im Gefängnis. Rechts einen angekettet, links einen angekettet, schläft. Wie der schlafen kann, einen letzten Nacht vor seinem Tod, weiß ich nicht. Aber er schläft ziemlich fest. Dann kommt ein Engel. Die Geschichte kennen wir irgendwoher. Engel scheinen irgendwie dafür da zu sein, Leute aus dem Gefängnis zu holen. Schon im Alten Testament, Daniel in der Löwengrube oder so. Ja, dann kommt ein Engel und er versucht, ihn wach zu kriegen. Das Wort, was da steht, heißt wirklich, er schlug ihn in die Seite. Der war wohl ziemlich brutal. Petrus hat wirklich fest geschlafen. Petrus wacht auf und ist erstmal so, was? Und der Engel sagt, ja, steh auf, schnell. Und Petrus steht auch auf. Und der Engel sagt, ja, du musst dich jetzt anziehen. Und Petrus zieht sich auch an, zieht deine Sandalen an. Zieht er seine Sandalen an. Zieh, vergiss deinen Mantel nicht, mit, komm mit. Und also Petrus ist einfach nur, okay, so wie wir halt sind, wenn wir mitten in der Nacht geweckt werden. Aber der checkt das alles gar nicht. Also der macht das zwar, aber er denkt, er träumt, weil das ist ja auch, ich meine, das ist vor ein paar Jahren schon mal passiert, dass ein Engel ihn aus dem Gefängnis geholt hat, aber das ist auch irgendwie eher ein Traum, ne? Und dann läuft er dem Engel hinterher und alle Türen gehen auf, die laufen an all den Wachen vorbei, die laufen raus auf die Straße, laufen in eine Seitengasse, der Engel ist weg und Petrus checkt, oh, ich bin ja doch frei. Ich habe ja wirklich nicht geschlafen. Und natürlich lobt er dann Gott und freut sich und überlegt sich dann, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner neu gewonnenen Freiheit? Und ja, dann geht er zu den Leuten, die beten. Und das ist das ist sehr witzig, weil er geht natürlich dahin. Das ist das Haus von Maria, die war wahrscheinlich eine reiche Witwe mit einem großen Tor und einem extra Haus hinter dem Tor. Und dann klopft er an das Tor und die Magd, die heißt Rode, die kommt dann und macht die Tür auf. Ja, hat gerade noch gebetet und kommt dann. Nein, die macht die Tür nicht auf, sondern sie checkt nur, Petrus steht davor. Ja, Halleluja, cool, wir haben die ganze Zeit dafür gebetet. Petrus steht vor der Tür. Und dann läuft sie zu den anderen und sagt, Leute, wir haben dafür gebetet. Ihr seid wie die gebetenden Christen, ja. Wir haben dafür gebetet. Und jetzt, ja, du. Aber wir haben doch die ganze Zeit dafür gebetet. Das ist auch schon ganz oft passiert. Und Petrus, der steht vor der Tür. Und was machen die Gemeindenleute natürlich? Die sagen, die muss verrückt geworden sein. Also, vielleicht hat sie zu viel gebetet oder so. Ich weiß es nicht. Aber das kann nicht normal sein, dass Petrus vor der Tür steht. Warum sollte der vor der Tür stehen? Und was macht Petrus die ganze Zeit? Der steht die ganze Zeit da, klopft weiter. Und die diskutieren dann da drinnen und die Quintessenz ist, ja, es kann nicht Petrus sein. Da muss ein Engel sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ein Engel vor der Tür steht, als dass Petrus vor der Tür steht, weil der ist ja im Gefängnis angekettet rechts und links und Leute vor der Tür extra. Also das kann nicht sein. Aber gehen wir mal nachgucken. Wir können den Engel ja nicht warten lassen. Also gehen wir raus, die ganze Gemeinde. Und wer steht da? Petrus. Ja, natürlich freut man sich. Und dann will man natürlich reden. Petrus sagt, nee, Leute, ja, also hier sind überall noch Wachen. Nein, ich weiß es nicht, aber kommt runter, Gott hat was Großes getan, erzählt es den anderen und dann verschwindet Petrus irgendwo hin. Vermutlich lässt er die Stadt, es ist auch ein bisschen heißes Pflaster geworden mittlerweile. Der Typ hat irgendwie der Herodes hat Gefallen daran gefunden, Christen zu verfolgen. Also ja, aber er sagt einfach nur, Gott ist groß und dann haut er ab. Und ja, das Ende der Geschichte ist dann noch, wir erfahren, dass den Soldaten es nicht so gut ging. Das ist halt auch irgendwie im Römischen Reich so normal gewesen. Wenn man als Mensch jemand bewachen sollte und das versäumt hat, dann hat man anstelle des Menschen die Strafe bekommen. Das war damals so. Also wahrscheinlich sind die gestorben. Und haben sich vorher noch gewundert, was passiert ist, aber ja. Genau, das ist die ganze Geschichte. Verrückt. Und in dieser Geschichte gibt es halt verschiedene Personen. Ja, und ich habe die euch mal mitgebracht. Also ich habe nicht alle mitgebracht natürlich, weil ich will ja auch nicht den ganzen Tag reden. Aber ich habe jetzt erstmal die Magd mitgebracht. Ich habe sie wunderschön gemalt. Und die Magd, die hat was, die hat Gott erlebt. Ich tue das mal mehr so in die Mitte, weil ihr alle da drüben sitzt. Die Magd hat Gott erlebt. Seht ihr die Magd? Gut. Ja, sie hat eine Schürze. Die Magd hat Gott erlebt und sie erzählt davon. Und das ist was wir auch erleben. Wir erleben auch Wunder oder wir ja, sehen irgendwo Gottes Schönheit, auch in Kleinigkeiten oder ja, vielleicht entdecken wir irgendwas, wo wir denken, oh, da könnte ich mich einbringen, ich glaube, das ist Gottes Wille. Und dann gehen wir zu unseren christlichen Freunden und erzählen denen davon. Und die christlichen Freunde, die uns doch eigentlich darin unterstützen sollten, sagen, ich glaube, das war eher Zufall. Ey, du hast den doch gar nicht richtig gehört. Der stand doch hinter dem Tor. Sicher, dass Gott mit dir geredet hat? Sicher, dass du eine Berufung hast? Also man muss das auf jeden Fall nochmal prüfen. Und das ist auf jeden Fall auch richtig, dass man Dinge prüfen muss, wenn man Dinge von Gott hört. Aber ja, wenn man ein Wunder erlebt oder wenn man ja, irgendwie was auf dem Herzen hat, zu tun für Gott, ein Projekt zu starten, dann sollte man wie diese Magd sein und sagen, doch, der steht vor der Tür. Ich weiß, wenn ich diese Magd gewesen wäre, ich hätte die Tür vergessen aufzumachen, weil ich genauso dusselig bin wie sie und wäre zurückgegangen und gesagt, hey, ich habe ihn gehört. Und die hätten gesagt, nee, das kann irgendjemand gewesen sein. Und dann hätte ich gesagt, stimmt. Aber diese Frau, die war sich sicher und sie war ja beharrlich und ging weiter und ja, die hat sich trotzdem was gemacht. Also ich schreibe mal Macherin runter, Macherin trotz Widerstände. Ja, finde ich schön. Ja, und dann haben wir natürlich die Leute, die alle im Haus gesessen haben. Die haben eine 24-7-Gebetswoche gemacht. Ich finde das immer noch ziemlich cool, dass es das damals schon gab. Gebet war denen sehr wichtig. Und ich habe jetzt einfach mal Maria hingeschrieben, weil Maria war eine von denen. Das waren alles Christen, jung und alt. Manche haben Jesus sogar noch erlebt. Und die haben gebetet. Und das ist total wertvoll. Die haben Wunder erlebt oder halt auch nicht, weil manche haben sich halt vielleicht erst vor kurzem bekehrt. Aber sie haben gebetet und haben trotzdem irgendwie gezweifelt. Und das tun wir auch manchmal. Also ich tue das manchmal. Ich bete und denke, ja, also natürlich bete ich für ein Wunder und glaube auch daran, aber ich kann ja nicht beweisen, dass es passiert. Und wenn das dann passiert, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wahr ist, also vielleicht war es auch alles Zufall. Oder mir fällt es auch schwer dann für, also Dinge zu glauben. Und ja, ich möchte allen Marias und allen Christen, die beten, Mut machen zu beten und daran zu glauben, dass was passiert. Aber wir müssen auch betrachten, diese Menschen, die haben gerade erlebt, dass Jakobus gestorben ist. Das ist natürlich auch ein Grund, warum sie sagen, ja, nee, warum nicht, also warum. Okay, muss man. Jakobus ist gestorben, Petrus ist frei. Dinge passieren, wir können nicht, also wir haben für beides gebetet, wir beten für viele Dinge und jetzt ist der Punkt zu sagen, ich möchte trotzdem daran glauben, dass Gott Wunder tut, auch wenn ich erlebe, dass Gott manchmal keine Wunder tut. Das ist das, was ich sagen wollte. Glauben. Glauben trotz Jakobus, nenne ich es. Der Jakobus-Faktor. Genau. Und dann habe ich den Petrus noch mitgemacht. Das ist mein dritter Punkt, mein dritter Mensch. Weil ich finde total schön, was Petrus in der ganzen Geschichte macht. Was macht Petrus in der ganzen Geschichte? Er klopft, ja? Was macht er noch? Er zieht Schuhe an. Er zieht wie, also bei der, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wie meine Mutter früher. Rebecca, Schuhe anziehen, wir müssen zum Gottesdienst. Rebecca, hast du deine Jacke, wo hast du die denn hingelegt? Der macht nur das, was seine Mutti, was der Engel ihm sagt. Der liegt rum, er schläft. Ja, die Leute, die beten alle für ihn. Ja, die tun eine Woche durchpowern. Und was macht der? Der liegt rum und schläft. Und dann finde ich es so krass. Er ist derjenige, der das Wunder erlebt. Also er checkt's nicht. Aber er ist derjenige, der das Wunder erlebt. Und das finde ich an dieser Story so krass, weil wenn man die anderen Gefängnis-Stories in der Bibel nimmt, David, der hat die ganze Zeit Daniel in der Löwengrube, der hat die ganze Zeit gebetet und dann kam auch ein Engel, coole Sache. Und ja, bei der anderen Story, bei ein paar Wochen später, nee, Monate, Jahre später, aus Paulus und Silas im Gefängnis sitzen, da singen die und beten. Die sitzen da und ja, die machen was. Ja, und er sitzt da und schläft. Und trotzdem tut Gott Wunder. Und ich finde es so schön, wie andere für ihn einstehen und wie Gott einfach gnädig ist. Und wie Gott uns annimmt und liebt, auch wenn wir einfach nur schlafen. Und das wollte ich euch auch noch mitgeben. Ja, Wunder trotz Schlaf. Schlaf. Ich bin Legastheniker. Ich vergesse manchmal irgendwelche Buchstaben und dann. Ja, schön. Und ich habe gar nicht viel mehr. Mir wurde gesagt, ich soll lange predigen, aber mir fällt das. Also ich habe das immer so runtergebrochen und dann. Ich habe aber den Gedanken, dass man sich mit Bibelpersonen immer total gut identifizieren kann. Und es gibt in der Geschichte noch andere Leute, mit denen ihr euch identifizieren könntet, wenn ihr das wolltet. Kann man bestimmt auch, Herodes. Und ihr könnt euch einfach mal Gedanken machen, wo seid ihr? Was erwartet ihr von Gott und von Gebet? Und ja, wer seid ihr gerade? Was habt ihr schon erlebt? Ich habe all das schon erlebt. Also ich habe erlebt, dass Dinge passiert sind, wo ich eigentlich nichts für getan habe. Wo ich einfach da saß und dachte, naja, was soll's, dann wird's halt nichts mehr. Und Gott war gnädig. Und ich habe Wunder erlebt, also, ach, ich erzähl's. ja, mein Skript habe ich schon lange verloren. Ich habe zum Beispiel, als ich nach Südafrika wollte, habe ich halt dann, also, ja, ich habe gebetet, gesagt, ja, ich möchte ein Auslandsjahr machen und ich hatte das Gefühl, Südafrika, und ich war so, okay, whatever. Und dann habe ich geguckt und alles, was ich in Südafrika gefunden habe, war super teuer und dann habe ich gesagt, ich suche mir lieber was anderes. Und dann war ganz viel Kuddelmuddel und am Ende saß ich da, war total enttäuscht, dass das andere nicht funktioniert hat und ich saß da und die Leute von Südafrika haben gesagt, ja, wir wollen dich. Und da hätte ich aber Geld bezahlen müssen. Und dann saß ich halt immer noch da und war so, ja. Und dann kamen Leute auf mich zu und meinten, ja, wir möchten das gerne finanzieren. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, cool, wenn du das willst. Und dann habe ich gesagt, ich brauche auch noch einen Laptop. Ja, dann kam jemand aus meiner Gemeinde und meinte, ich habe einen Laptop auf dem Müll gefunden, ich habe ihn repariert, hier. und Wunder passieren, auch wenn wir manchmal da sitzen und irgendwas anderes machen, was wir eigentlich, ich hätte mich ja schon ein halbes Jahr vorher kümmern sollen, als ich wusste, dass Gott will, dass ich nach Südafrika gehe, aber ich habe eigentlich nichts gemacht und habe trotzdem Wunder erlebt und das war richtig cool. Und diese Situation, ich glaube, die hatten wir alle schon mal, wo wir ja für was gebetet haben und es ist nicht passiert. Und bei mir war das, mein Bruder ist an Krebs gestorben, schon vor ganz langer Zeit. Und ich habe total dafür gebetet. Und es ist nichts passiert. Und das war, da war ich so, okay, dann bete ich halt nicht mehr. Und es hat echt lange gedauert, zu sagen, ja, aber Gott hat ja trotzdem schon Wunder getan. Und ich glaube, dass er am Ende einen Plan hat. Und ich möchte trotzdem glauben und ich möchte trotzdem für Sachen beten, weil Petrus dann halt freikommt, weil Wunder noch passieren. Und ja, Macherin trotz Widerstände. Ja, Widerstände. Ich bin hier. Nein, ja, das sind so Sachen. Viele von euch sind auch noch jung, also es sind halt heute viele Ältere da. aber an die Jungen. Wie oft, also mir wurden oft von Lehrern gesagt, das kannst du eh nicht. Und ich wusste aber, Gott hat einen Plan. Und ja, hab dann trotzdem irgendwie versucht, mich durchzuwursteln. Und hab trotzdem drauf gesagt, nee, ich mach das jetzt, weil ja Gott mit mir ist. Genau, und Gott ist mit euch und jetzt mache ich wirklich Schluss. Ich habe hier Zettel mit Fragen, die könnt ihr in euren Kleingruppen mitgeben und ich bete noch, finde ich gut. Okay, Herr, ich würde dich jetzt einfach für die Kleingruppen, ich würde dich, dass da richtig gute Gespräche kommen, dass die Leute sich ehrlich austauschen können, sich vielleicht ermutigen können, vielleicht füreinander beten können, ja, durch die Storys auch ermutigen können, aber wenn sie gegenseitig Ermutigung brauchen, sich ermutigen. Geh du mit in die Kleingruppen, sei du mit da und segne die Zeit. Amen.